SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Was bedeutet das, wenn Eltern alt werden? Oft verändert sich dann das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern. Manchmal vertauschen sich sogar die Rollen. Eine Erfahrung, die gerade eine ganze Generation macht. Der Bestsellerautor Volker Kitz teilt seine Erfahrungen mit seinem eigenen Vater jetzt in seinem Buch Alte Eltern über das Kümmern und die Zeit, die uns bleibt. Heute ist er mein Gast bei SR3 aus dem Leben und für unser Gespräch ist mir Volker Kitz aus Berlin zugeschaltet, wo er lebt. Hallo Herr Kitz, schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo.
Herr Kitz, wie hat alles angefangen? Wann haben Sie das erste Mal gemerkt, dass sich bei Ihrem Vater etwas verändert hat, dass er alt wird?
Das kam sehr schleichend. Das ist so ein unbestimmtes Gefühl, so ein Eindruck, von dem ich merke, dass das viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis haben. Man kommt von einem Familienbesuch zurück und merkt, irgendwas verändert sich, irgendwas ist nicht mehr so, wie es war. Und dann merkt man, ja, irgendwas muss passieren. Und dann kommt die weitere Einsicht, wer ist dafür verantwortlich? Vielleicht könnte ich das sein. Das ist der Punkt auch, an dem die Erzählung in meinem Buch einsetzt, die Geschichte. Von da aus entwickelt sie sich von diesem Punkt, den, glaube ich, viele in einem gewissen Alter kennen.
Sie sind 1975 geboren und das, was Sie erlebt haben, erleben im Moment ganz viele. Die Generation X, das sind 17 Millionen Menschen in Deutschland, denen es ganz ähnlich geht, dass ihre Eltern eben gerade alt werden. Aber wie schwer ist es Ihnen gefallen, das auch anzunehmen, dass sich da offenbar bei Ihrem Vater was verändert und dass er bei Dingen, die bisher kein Problem waren, vielleicht Hilfe braucht?
Wenn man es einmal weiß, dass es so ist, dann ist es mir persönlich jetzt nicht so schwer gefallen, aber der Weg dahin, dass man das erkennt. Und es war ja das für uns beide das erste Mal, dass wir das erlebt haben, für meinen Vater und für mich. Also bei meinem Vater hat sich ja dann langsam eine Demenz entwickelt. Und wenn man das vorher noch nicht erlebt hat, dann kann man die Zeichen nicht gut deuten. Und es stellt sich immer die Frage, was kann er wirklich nicht mehr? Worauf hat er vielleicht auch einfach gerade keine Lust? Wo kann man ihn noch fordern? Und das ist ein sehr schwieriger Prozess, den es zu bewältigen galt und den ich im Prinzip dann live mitgeschrieben habe für meinen Text.
Was hat die Demenz, die sich dann ja so in das Leben Ihres Vaters geschlichen hat, mit Ihrem Vater gemacht? Was konnte er dann auf einmal nicht mehr?
Es fing an, dass ganz normale Dinge, die er früher eben gemacht hat, dass er die nicht mehr gemacht hat. Er hat dann zum Beispiel Briefe, hat er zwar noch das Eingangsdatum draufgeschrieben, aber die nicht mehr geöffnet. Man hat dann Stapel Briefe gefunden, Rechnungen auch, die irgendwo im Haus abgelegt waren. Es ging dann irgendwann dahin, dass er auch eine Spülmaschine nicht mehr einräumen konnte. Er hat dann immer gesagt, die Dinge sind kaputt. Eine Kaffeemaschine konnte er nicht mehr bedienen oder auch sein eigenes Portemonnaie, weil er nicht mehr wusste, was die Fächer sind und wie man das benutzt. Und er hat dann immer gesagt, das ist kaputt, wir müssen ein neues kaufen. Und so hat sich das während der Corona-Zeit auch, während des Lockdowns, ich bin immer zu ihm hingependelt und wir haben auch durch so ein Videokommunikationssystem kommuniziert, hat sich das immer weiter zugespitzt bis zu dem Punkt, dass er nicht mehr wusste, wie die Haustür funktioniert. Er hat dann die Haustür nicht mehr öffnen und schließen können. Und von da an war er in seinem Haus gefangen. Ich muss dazu sagen, dass mein Vater da alleine gelebt hat. Meine Mutter war schon vor 20 Jahren bei einem Verkehrsunfall gestorben. Und seitdem hat mein Vater als Witwer in diesem Haus gelebt.
Und Sie sagen, Sie haben eben immer ja, ihn auch besucht, obwohl Sie in Berlin leben. Ihr Vater im südhessischen Odenwald, also 7 Stunden entfernt von Ihnen. Aber es war immer ein Kontakt da. Und Sie haben eben immer nach ihm auch geguckt dann.
Ja, mein Bruder und ich, wir haben ihn recht regelmäßig besucht. Mein Bruder hat aber auch ein Stück weg gewohnt und aus der Ferne haben wir im Prinzip seinen Haushalt mitgemacht, die Post bearbeitet, Ordnung gehalten im Haus. Er hat das nicht gewollt. Er war böse, wenn er das gesehen hat. Er hat geschimpft. Er hat gesagt, das kann ich doch selbst, sodass wir es oft heimlich gemacht haben, wie die Heinzelmännchen. Und es kam da auch zu Konflikten. Und deswegen haben wir uns immer gefragt, was kann er wirklich nicht mehr, worauf hat er vielleicht nur keine Lust? Und das war ein sehr schwieriger Prozess, was dazu geführt hat, dass ich mich am Anfang mit Erinnerungen beschäftigt habe und wie Erinnerung funktioniert, weil ich verstehen wollte, was vorgeht. Und ursprünglich sollte mein Buch auch ein Buch über Erinnerung werden. Aber je weiter sich die Geschichte dann zugespitzt hat, desto mehr habe ich gemerkt, ich kann das nicht. Ich kann jetzt nicht so tun, als wäre das, was mich interessiert, wie funktioniert die menschliche Erinnerung. Und das hätte mir auch niemand abgenommen, der das Buch liest. Und so hat sich der Fokus immer weiter verschoben und es wurde daraus jetzt eine Beziehungsgeschichte, eine Vater-Sohn-Geschichte, eine Geschichte über die familiäre Verantwortung. Und das Thema Erinnerung ist was, was so als Metathema da noch schwebt und das ein bisschen strukturiert. Deswegen habe ich schon einiges über Erinnerung erfahren. Zum Beispiel, dass man Erinnerung auch braucht, um Handlungen für die Zukunft zu planen. Also nur wenn ich weiß oder mich noch erinnern kann, wie ich etwas in der Vergangenheit gemacht habe, kann ich mir das für die Zukunft vorstellen und kann so eine Handlung vornehmen. Also nur wenn ich mich noch dran erinnere, wie das eben geht, in einer Kaffeemaschine einen Filter einlegen, Wasser einfüllen, auf einen Knopf drücken, kann ich diese mehrschrittige Handlung mir in der Zukunft vorstellen und kann das vom Ergebnis her denken. Und mein Vater konnte das irgendwann nicht mehr. Er konnte sich nicht mehr vorstellen, wie es in der Zukunft sein wird, wenn er den Filter eingelegt hat und was dann passiert. Das muss man sich erst mal vergegenwärtigen, sonst kann man sich in der größten Fantasie nicht mehr ausmalen, dass all das plötzlich nicht mehr möglich sein soll. Mit diesen Dingen habe ich mich beschäftigt.
Für Sie war, wenn wir eben bei dem Thema Erinnerung bleiben, auch ganz wichtig, eben zu wissen, wann es angefangen hat. Warum war das für Sie so wichtig, ja, sich selbst auch zu erinnern, wann die Probleme oder die Veränderung bei Ihrem Vater begonnen haben?
Das war für mich am Anfang sehr wichtig. Und so beginnt auch mein Text. Das ist eine Suche nach dem Anfang. Ich habe mich immer gefragt, wann hat das angefangen und welche Zeichen waren da und was haben wir übersehen, was hätten wir vielleicht früher wissen müssen. Und das ist ja interessant, dass man am Anfang so fragt oder wenn man so in der Geschichte eigentlich schon drin ist, sich erstmal fragt, wie hat sie angefangen und gar nicht mal so sehr, wie geht sie weiter, was ja die eigentlich wichtigere Frage wäre. Ich glaube, es waren zwei Dinge, die mich dazu getrieben haben, nach dem Anfang zu suchen. Zum einen dachte ich, wenn ich weiß, was passiert und warum es passiert, dann kann ich es anhalten. Dann kann ich diese Entwicklung vielleicht aufhalten. Und zum anderen habe ich mir auch ganz banal Sorgen um mich selbst gemacht. Ich wollte wissen, wie fängt es an? Denn ich bin der Sohn meines Vaters. Und wenn mir jetzt ein Name nicht einfällt und ich was vergesse oder mir was schwerer fällt, dann fragt mich die Stimme, hat es angefangen? Und auch deswegen frage ich mich, wie erkenne ich den Anfang? Ich habe dann aber lernen müssen, dass der Anfang sich so genau nicht festlegen lässt und dass man einfach auch mit dieser Unsicherheit leben muss. Und im Verlauf des Schreibens und im Verlauf der Geschichte, wie ich sie dann erlebt habe, habe ich den Blick immer weiter nach vorne gerichtet und bin immer weiter dahin gekommen, dass ich auch mich von so alten Vorstellungen aus der Vergangenheit, von den Bildern lösen kann.
Sie haben, als Ihr Vater dann nicht mehr alleine zurechtkam, angefangen, Fachbücher zu lesen über Demenz, haben Vorträge besucht und Broschüren studiert, aber schnell gemerkt, die wahren Fragen dahinter lauten anders. Was waren das für Fragen?
Das waren eher Fragen, die Beziehungen zu meinem Vater betreffen. Was für eine Beziehung haben wir? Was ist meine Verantwortung den Eltern gegenüber? Wie geht es jetzt weiter? Wie kann ich mich um meinen Vater kümmern? Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie war es in der Vergangenheit? War er mir ein guter Vater? Muss ich ihm ein guter Sohn jetzt sein? Und was bedeutet gut in diesem Zusammenhang? Sodass ich sehr schnell von dem Thema Erinnerung dann weggekommen bin und mein Buch wurde eigentlich dann eine Vater-Sohn-Geschichte, eine Beziehungsgeschichte.
Und man merkt es in Ihrem Buch, Sie beschreiben das sehr schön, dass Sie eine schöne Kindheit hatten und auch eine gute Beziehung zu Ihrem Vater. War dadurch auch schnell klar, dass Sie sich um Ihren Vater kümmern würden und Verantwortung übernehmen werden?
Grundsätzlich war das klar, in welcher Form war es aber nicht klar. Und da habe ich schon mit mir gerungen. Mein Vater hat in dem Familienhaus noch gelebt, alleine. Das Haus war groß genug. Es war da auch noch sogar mein Kinderzimmer von früher eingerichtet. Mit einem Schlafsofa, das mir mein Vater damals dahingestellt hat, das wollte ich unbedingt haben. Das war ein Geschenk zu meinem 18. Geburtstag. Meine Mutter war dagegen, damit ich mir damit nicht den Rücken kaputt mache. Und mein Vater hat mir den Wunsch erfüllt und das stand immer noch da. Und ich bin Schriftsteller, ich bin freiberuflich tätig. Das heißt, ich habe auch eine gewisse Flexibilität, sodass ich mir die Frage gestellt habe, könnte ich nicht hinziehen in mein altes Zimmer auf das Bett, das mein Vater mir hingestellt hat, wo er mich ins Leben begleitet hat. Und ich begleite ihn am Ende des Lebens und helfe ihm. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil das in einem kleinen Ort ist. Es ist ein Dorf. Mein Vater war ein Einzelgänger. Er hatte nicht sehr viele soziale Kontakte. Ich war das früher auch. Erst als ich in die Großstadt gekommen bin, habe ich Menschen kennengelernt, Freunde gefunden. Ich lebe jetzt mit meinem Partner in Berlin. Und ich hätte im Prinzip so werden müssen wie mein Vater, noch einmal. Mhm. Wir hätten beide zurückgezogen, in diesem Haus gelebt, ohne viele Kontakte. Und ich glaube, wir wären am Ende beide depressiv geworden. Und da hätte keiner was davon gehabt, denn man weiß ja auch nicht, über welchen Zeitraum man spricht. Und so habe ich mich gegen diese Lösung entschieden. Wir haben dann auch überlegt, ob eine Pflegekraft bei ihm einzieht. Aber da hat sich mein Vater eben auch sehr schwer getan, Fremde ins Haus zu lassen, sodass ich dann am Ende, als es gar nicht mehr anders ging, habe ich mir dann Pflegeheime bei mir in der Nähe in Berlin angeschaut und habe ein sehr schönes gefunden, was direkt um die Ecke war. Und da habe ich ihn alle ein, zwei Tage gesehen für viele Stunden. Ich habe sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Da äußert sich sicher auch ein Teil des schlechten Gewissens, dass er überhaupt in einem Pflegeheim war. Es ist natürlich so, wenn jemand eine Demenz hat und mobil ist. Und mein Vater war körperlich mobil. Man konnte stundenlang mit ihm in Berlin spazieren gehen. Er konnte überall hinlaufen. Dann ist das eine gefährliche Kombination. Das ist dann tatsächlich wie ein Kleinkind, das überall hinlaufen kann, alles machen kann, aber nicht mehr die Folgen überblickt. Oder noch nicht im Fall des Kindes, sodass man einen solchen Menschen letztlich rund um die Uhr beaufsichtigen muss. Das heißt, ich hätte selbst bei freier Zeiteinteilung meine Arbeit, dem Schreiben, meine Arbeit als Schriftsteller auch nicht mehr nachkommen können.
Also Sie hätten sich da mit Sicherheit wahrscheinlich auch ein Stück weit selbst überfordert, wenn Sie ihn zu Hause in Ihrem Elternhaus betreut hätten. Es wäre eine rund um die Uhr Aufgabe für Sie gewesen.
Es wäre wohl schwer möglich gewesen. Schon bei den letzten Besuchen, als ich dort war, habe ich mit offenen Ohren geschlafen nachts, um zu hören, ist er wach, geistert er im Haus rum, ich muss schauen, dass er nicht die Treppe runterfällt. Einmal bin ich nachts aufgestanden, dann war die Haustür offen und ich habe ihn gefunden, wie er vor der Tür stand im Hof und hat in die Nacht geschaut, mit den Augen wie Suchscheinwerfer. Und als ich kam, hat er gesagt, gut, dass du kommst. Und dann habe ich ihn an die Hand genommen, habe gesagt, komm, wir gehen wieder schlafen, habe ihn in sein Bett gebracht. Das kann man natürlich nicht jede Nacht machen. Und gerade so ein Haus mit Treppen wird dann zunehmend gefährlich.
Hatten Sie früher oder später ja mit so einer Situation gerechnet? Sie haben erzählt, klar, wenn man Gleichaltrige trifft, sie Freunde treffen, dass das immer häufiger Thema dann eben auch war. Mensch, die Eltern werden alt, können vielleicht nicht mehr so. War das für Sie klar? Irgendwann kommt sowas auf mich und meinen Bruder zu?
In der Theorie ist klar, dass Eltern alt werden und dass nicht immer alles so weitergeht. Dass es so kommt, damit hatte ich nicht gerechnet. Es ist ja nicht klar, dass jeder an Demenz erkrankt. Mein Vater war auch noch relativ jung. Er ist dann im Verlauf des Schreibprozesses, während ich das Buch geschrieben habe, ist er auch gestorben. Das ist Teil der Erzählung. Und da war er erst 79. Also für einen Mann, der an Demenz erkrankt, war er vergleichsweise jung. Und es trifft eben auch ja nicht alle, nur einen Teil davon. Auch deswegen haben wir uns entschieden, das Buch Alte Eltern zu nennen. Also das Thema allgemeiner zu fassen. Denn die Fragen, die sich stellen, sind ja trotzdem Fragen, die nicht von der konkreten Krankheit abhängen. Also ob das jetzt Demenz ist oder eine andere Krankheit, vielleicht auch eine, die sogar bettlägerig macht oder in Anführungszeichen nur das Alter. Die Fragen sind alle ähnlich, glaube ich. Und eigentlich ist klar, dass sie kommen, aber wir haben sie, mein Bruder und ich, wir haben sie lange verdrängt. Und dann kommen sie plötzlich und waren sie plötzlich da.
Und was hieß es dann für Sie, als ja diese Fragen plötzlich dann beantwortet werden mussten?
Ja, dann war immer wenig Zeit. Je länger man etwas auf sich zukommen lässt, desto schneller muss man dann Lösungen finden und Entscheidungen treffen. Und das geschah dann alles unter recht großem Zeitdruck. Und auch deswegen habe ich unsere Erlebnisse aufgeschrieben, weil ich dachte, es ist vielleicht interessant für Menschen, die Geschichte zu lesen, bevor man selbst davon überrollt wird. Denn ich hätte nicht gedacht, dass dann alles doch so plötzlich kommt.
Herr Kitz, was bedeutet das, wenn Eltern alt werden und Hilfe brauchen? Wie verschiebt sich da die Verantwortung zwischen Kindern und Eltern? Sie haben sich ja sehr intensiv in Ihrem wirklich schönen Buch damit auch beschäftigt.
Es lässt sich so pauschal nicht sagen. Ich habe mir das vielleicht vorher immer zu naiv vorgestellt. Ich dachte, es gibt so einen Tag, an dem sich die Verantwortung umdreht. So wie früher die Eltern mal gesagt haben, jetzt entlasse ich dich, mein Kind, in die Welt. Du bist groß genug und kannst alles. So dachte ich, so kommt vielleicht ein Tag der Wiederaufnahme, wenn das Kind irgendwann mal sagt, jetzt nehme ich dir, Elternteil, Dinge ab, denn du weißt nicht mehr, wie es geht. Du kannst es nicht mehr alleine. Aber dieser Tag kam nie. Es war ein schleichender Prozess. Und ich hätte mir auch nicht gedacht, dass es so schwierig ist, darüber zu reden mit meinem Vater, weil das natürlich niemand auch gerne wahrhat und weil es eben nicht so plötzlich von einem Tag auf den anderen kommt.
Also er es auch nicht wahrnehmen wollte, dass er mehr Hilfe benötigt, als er vielleicht sie selbst auch eingestehen wollte.
Ich denke, das macht keiner gern, dass er sagt, ich kann diese Dinge nicht mehr und ich brauche Hilfe. Mein Vater hat sich lange dagegen gesträubt, auch nur eine Haushaltshilfe ins Haus zu lassen. Er hat alleine gelebt als Witwer. Und die Menschen im Dorf, die Nachbarn, haben sich Sorgen gemacht. Sie haben uns, die Kinder, angesprochen, kommt er denn noch alleine zurecht? Oder haben ihn gefragt, haben sie eine Hilfe? Und das hat ihn geärgert. Er hat sich darüber lustig gemacht, hat gesagt, die denken, ich komme nicht allein zurecht. Das ist ein sehr schwieriger Prozess. Und das waren ja am Anfang auch nur Kleinigkeiten, die nicht funktionieren. Und dann wird es aber immer mehr. Und wir haben versucht, mein Bruder und ich haben versucht, ihn aus der Ferne zu betreuen, seinen Haushalt mitzuführen. Aber es war dann so, in der Corona-Zeit haben wir dann über ein Videosystem zum Beispiel Gymnastikübungen zusammen gemacht. Wir haben uns regelmäßig gesehen. Aber irgendwann war es dann so, dass ich am Telefon im Hintergrund fließendes Wasser hörte. Und mein Vater hat dann von mir übers Telefon gesteuert in dem Haus gesucht, wo fließt das Wasser? Und dann haben wir es endlich gefunden und dann stand er davor und wusste nicht, wie er den Wasserhahn ausmacht. Ich wollte ihm das übers Telefon sagen, das Telefon hatte er aber schon verlegt. Ich habe in den Raum hineingeschrien und da wurde mir dann endgültig klar, so geht es nicht mehr. Er hatte vorher schon gesagt, wo finde ich was zu essen, was zu trinken. Da habe ich ihn zum Kühlschrank gelotst, zu den Wasserflaschen. So hat sich das langsam aufgebaut. Aber dieser eine Tag, als das Wasser floss, das Telefon verlegt war und wir es nicht geschafft haben, das auszustellen. Ich habe dann letztlich auch einer Nachbarin ab und zu mal Bescheid gesagt, dass sie rübergehen kann. Das hat mir gezeigt, wir müssen eine andere Lösung finden.
Also auch eine Entscheidung gegen den Willen Ihres Vaters treffen. Und ja, wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben, das ist sehr berührend, wie Sie eben auch versuchen, mit allen Mitteln ja dem Willen des Vaters zu folgen und ihn möglichst lange in seinem Haus eben leben lassen zu können. Sind Kinder eigentlich verpflichtet, sich um ihre alten Eltern zu kümmern?
Das hängt sicher von dem Verhältnis ab, dass die Eltern und die Kinder haben. Mein Vater hat mich gut behandelt. Ich hatte eine gute Kindheit. Natürlich war auch bei mir nicht alles perfekt. Aber auch das ist ein interessanter Prozess, den ich beschreibe. Meine Erinnerung hat das dann offenbar so verfälscht oder die Schwerpunkte so verfälscht, dass ich mich im Laufe der Zeit nur noch oder hauptsächlich an die guten Dinge erinnert habe, was mein Vater mir Gutes getan hat. Wahrscheinlich um für mich zu rechtfertigen, die Kraft, die ich jetzt reinstecke, mich um ihn zu kümmern. Also all die Dinge, über die ich mich früher geärgert habe als Kind, wenn ich drüber nachdenke, fallen mir die heute noch ein. Die sind immer weiter in den Hintergrund getreten. Und sie sagten eben gegen den Willen des Vaters, also wir haben dann diese Entscheidung schon gemeinsam getroffen, dass er aus dem Haus auszieht. Das war ein kleines Zeitfenster, in der er in der Lage war zu erkennen, so geht es nicht weiter. Das hat er auch dann. Und in der er und mein Bruder und ich, in der wir zusammen diese Entscheidung getroffen haben, er zieht da aus und zieht zu mir in Berlin in die Nähe in eine Pflegeeinrichtung. Dieses kurze Zeitfenster haben wir genutzt und es war schon bald danach zu. Als er in Berlin ankam, war seine Orientierung schon schwierig und er wusste dann schon nicht mehr so genau, wo er war und wie die Situation war. Da bin ich sehr froh, dass das mir dann doch erspart geblieben ist, ihn gegen seinen Willen aus dem Haus zu holen. Aber das ist nicht selbstverständlich. Es gibt auch andere Fälle, wo das nicht erspart bleibt der Familie.
Sie haben, wie Sie uns schon erzählt haben, als es dann nicht mehr ging, Ihren Vater aus dem Odenwald zu sich nach Berlin geholt, in eine Pflegeeinrichtung ganz in der Nähe Ihrer Wohnung. Trotz allem, obwohl Sie wussten, ja, es geht nicht mehr anders, wie schwer fiel Ihnen das?
Das fiel mir sehr schwer, weil das, glaube ich, niemand gerne macht, ein Elternteil in ein Pflegeheim geben. Ich habe mich damit auch beschäftigt. Dazu gibt es viele Studien. Das bringt Scham über die Familien, ein schlechtes Gewissen über die Kinder. Und ich konnte auch ganz lange das Wort Pflegeheim gar nicht aussprechen. Mein Bruder und ich, wir haben immer nur von der Residenz gesprochen, weil es sich Pflegeresidenz nannte oder von der Pflegeeinrichtung. Und erst am Ende der Erzählung in meinem Buch, als mein Vater schon gestorben war und ich die Beerdigungsansprache vorbereitet habe, da war ich an einem Punkt, wo ich mir plötzlich gesagt habe, ich muss jetzt diese Schamgefühle überkommen. Und erst am Ende des Schreibprozesses ist es mir gelungen, dann von einem Pflegeheim zu sprechen. Das war also auch das Ergebnis des Schreibens. Das Schreiben war eine Bewältigungsarbeit offenbar.
Wie erklärt sich das, diese Scham? War das auch verbunden mit einer Art schlechtem Gewissen oder was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Es gibt ja mehrere Betroffene von der Scham. Zum einen sind natürlich die Menschen selbst, die von der Demenz betroffen sind, die haben auch ein Schamgefühl deswegen, weil das Denken, die Erinnerung, das Gedächtnis sind so elementare Prozesse, die wir brauchen, um den Alltag zu organisieren. Wenn das nicht mehr funktioniert, schämt man sich als Teil der Gesellschaft. Das will niemand gerne zugeben. Und natürlich als Kind, die eigenen Eltern, die zumindest in meinem Fall sich auch früher um mich gekümmert haben als Kind, wenn man die in fremde Hände geben muss, das ist mit einem schlechten Gewissen verbunden. Und dieses ständige Gefühl, nicht genug zu machen, das ist ein Gefühl, was, wie ich gemerkt habe, viele betrifft und oft auch noch Jahre später. Man hat ja als Schriftsteller oft so die Situation, man wird gefragt, ach, an welchem Buch arbeitest du gerade? Und so war das bei mir auch. Das war im Prinzip so Smalltalk auf einer Party, woran schreibst du gerade? Und dann ist es mir mehrfach passiert, dass ich 2, 3 Sätze gesagt habe. Und dann ist mein Gegenüber spontan in Tränen ausgebrochen. Und das waren oft Fälle, wo jemand gesagt hat, das liegt bei mir schon Jahre zurück. Meine Eltern sind längst gestorben, aber ich hadere noch heute mit diesem ständigen Gefühl, nie genug getan zu haben. Und das ist ein Gefühl, was schwer zu bewältigen ist, weil man natürlich immer mehr tun kann, um die Situation eines anderen Menschen zu verbessern. Man kann Tag und Nacht damit beschäftigt sein und man muss irgendwo so einen angemessenen Ausgleich finden, dass man der Person hilft, die Situation tatsächlich zu verbessern, ohne sein eigenes Leben aufzugeben.
Und wenn man Ihre Geschichte liest, die wirklich sehr berührt und einem auch sehr bewegt, fragt man sich, was hätte er noch mehr tun sollen? Sie haben ja lange versucht, alles zu ermöglichen, dass er in seinem Haus bleiben kann, eben im Odenwald. Und später, als er dann bei Ihnen ein paar Straßen weiter im Pflegeheim untergebracht war, haben Sie ihn fast täglich besucht. Das war Ihnen wichtig. Warum?
Ich glaube, das war mir aus 2 Gründen wichtig. Zum einen war das letztlich die Kompensation dafür, dass er überhaupt in einem Pflegeheim war. Da habe ich wenigstens so viel Zeit mit ihm verbracht.
Das eigene schlechte Gewissen auch ein bisschen beruhigen dann dadurch, oder?
Ja, das war sicher ein Teil davon. Und das zweite war, dass ich furchtbare Angst davor hatte, dass er mich nicht mehr kennt. Das kommt ja dann irgendwann bei der Demenz. In unserem Fall war es so, mein Vater hat mich glücklicherweise bis zum Schluss erkannt. Er wusste zwar am Ende nicht mehr, wie man eine Türklinke bedient, wie man eine Tür aufmacht oder wie man sich auf einen Stuhl setzt, obwohl das körperlich noch funktioniert hat, aber der Kopf kannte das Konzept nicht mehr. Er konnte das nicht mehr, die Bewegung ausführen. Aber er hat mich bis zum Ende noch erkannt. Das ist ein großes Geschenk, denn ich war seine Hauptbezugsperson. Er konnte ja keine neuen Menschen mehr kennenlernen, weil er 5 Minuten später schon nicht mehr wusste, wer das war. Das heißt, in dem Pflegeheim konnte er das Pflegepersonal nicht mehr kennenlernen. Er hat die immer als Fremde wahrgenommen. Das ging mir sehr, sehr nah. Er hat gesagt, hier kommen morgens Leute rein, die überfallen mich. Das hat mir unheimlich leid getan und ich konnte ihm diese Angst auch nicht nehmen. Und meine Sorge war, wenn er mich eines Tages nicht mehr kennt als die Hauptbezugsperson, dann ist er in seiner Welt und mit seinen Ängsten ganz alleine. Das wollte ich unbedingt verhindern und deswegen bin ich so oft zu ihm gekommen.
War wahrscheinlich auch einfach schwer für Sie auszuhalten und sehr kräftezehrend, diese Zeit für Sie auch.
Ich hatte eingeplant, die Zeit, die ich mit ihm verbringe, ich hatte auch Kraft eingeplant. Was mich überrollt hat, war die Belastung, die da mit sich kommt, durch das bloße Mitansehen der Veränderung. Das hatte ich mir so nicht vorgestellt. Also das nennt man ja Schübe bei der Demenz, was plötzlich nicht mehr geht, was plötzlich wieder passiert. Ich wurde dann regelmäßig von den Pflegekräften begrüßt mit Erzählungen, was jetzt wieder vorgefallen ist. Ihr Vater ist letzte Nacht auf einer anderen Etage rumgegeistert. Er hat einer anderen Bewohnerin das Essen weggegessen. Er hat bei anderen im Zimmer eine Toilette gesucht. Wir hatten sein Zimmer sehr schön wohnlich eingerichtet, mit Dingen von zu Hause, mit Teppichen, Pflanzen und so weiter. Es sah sehr schön aus, ein Wohnzimmer. Nach und nach wurde ich gebeten, alles wieder abzuholen. Den Teppich, weil mein Vater gestolpert ist, die Stehlampe, weil er sie umarmt hat und mit ins Bett genommen hat, die Pflanze, weil er die Erde gegessen hat und der Fernseher lag am Ende zertrümmert auf dem Boden. Und dann sah das Zimmer ganz karg aus wie ein Pflegezimmer. Das sind Entwicklungen innerhalb kürzester Zeit, die einem wirklich sehr mitnehmen.
Wie ist es Ihnen gelungen, bei all den Veränderungen, die Ihr Vater durchgemacht hat, weiter einen Zugang zu ihm zu finden, trotz der Erkrankung?
Ich musste lernen, mich von den Bildern der Vergangenheit zu lösen. Ich wollte, dass der Zustand aus der Vergangenheit erhalten bleibt oder dass wir den wiederherstellen. Mein Vater war sehr mobil. Wir sind teilweise 2 Stunden in Berlin spazieren gegangen über den Kudamm, haben da Kaffee getrunken. Und diese plötzlichen Veränderungen, wenn man die vergleicht mit den Bildern, wie das vor einem halben Jahr war oder auch nur wie es gestern war, die Wiederherstellung des früheren Zustands, nenne ich das. Das ist was, was das sehr schwierig und schmerzhaft macht. Und erst im Verlauf der Geschichte und auch im Verlauf des Schreibens, als ich mich damit beschäftigt habe, ist es mir gelungen, mich nach und nach von diesem Vergleich zum Vortag zu lösen und zu sagen, wir kommen jetzt in eine neue Zukunft und die kann anders aussehen. Ich habe dann eben versucht, das, was noch ging, mit meinem Vater zu machen. Das war, weil er sehr mobil war. Das Spazierengehen, wir sind oft durch die Stadt gelaufen. Er war immer mit Kuchen zu locken, den hat er sehr gerne gegessen. Wir haben alte Fotoalben angeschaut. Es hat auch die Pflegeeinrichtung sehr viele Aktivitäten angeboten, von Grillfesten über Gymnastik. Das Problem war hier, dass mein Vater einfach oft nicht dabei war, weil Menschen mit Demenz eben sehr schwer zu bewegen sind. Da reicht es nicht, wenn jemand den Kopf reinsteckt und fragt, möchten Sie zum Grillfest kommen? Weil mein Vater dann auf dem Bett liegt und erstmal ausdruckslos schaut, weil er die Frage nicht versteht.
Sie beschreiben das auch in einer Szene, die wirklich zu Herzen geht, wo Sie zu Besuch kommen und er im Bett liegt, wie Sie das eben beschrieben haben, und unten eben ein Fest war und sich richtig sauer war, dass man ihn nicht dazugeholt hat, dass er nicht dabei sein konnte.
Ja, ich komme an und unten feiern die Menschen ein schönes Fest und mein Vater liegt in seinem Zimmer auf dem Bett. Und ich wusste, dass es eben schwer war, ihn zu motivieren und dann auch fertig zu machen und dahin zu bringen. Das ist alles nicht so einfach. Und da war ich aber sehr, sehr traurig und auch wütend. Und dann saß ich erst mal eine Weile stumm auf seinem Bett und habe auf den Boden geschaut. Ich wollte nicht, dass er merkt, dass ich traurig bin. Und dann habe ich gefragt, da unten feiern sie ein Fest, hast du Lust, mal hinzugehen? Und ganz langsam muss man ihn dann motivieren. Und irgendwann hat er dann die Augen aufgeschlagen, sich langsam auf dem Bett aufgerichtet, in meine Hand genommen. Dann habe ich ihm eine frische Hose angezogen. Wir sind nochmal aufs Klo gegangen und dann bin ich mit ihm langsam runtergegangen. Schon allein das ist nicht so einfach, weil er alle paar Schritte stehen blieb oder in die Gegenrichtung lief. Und irgendwann sind wir unten angekommen und dann ist das richtig aus mir rausgebrochen. Dann habe ich sehr geschimpft mit der Betreuerin, weil sie ihn nicht geholt hat aus dem Zimmer. Aber ich weiß natürlich auch, dass das sehr viel verlangt ist, denn es fehlt dem Personal dort die Zeit. Der Prozess, den ich gerade beschrieben habe, vom den Vater motivieren, dass er überhaupt Interesse zeigt, bis dass er aufsteht, ihn fertig machen und den Weg dorthin laufen, das hat dann am Ende immer zwischen einer halben oder einer ganzen Stunde gedauert. Und diese Zeit haben die natürlich nicht für jeden Bewohner. Trotzdem ist es schade und es tut einem im Herzen weh zu sehen, dass solche schönen Veranstaltungen geboten werden, aber der eigene Vater kann einfach nicht teilnehmen.
Sie haben ja auch, ich will nicht sagen, Sie sind in Konflikt mit einigen der Pflegerinnen gekommen, aber eine Pflegerin hat Ihnen zum Beispiel auch vorgeworfen, dass Sie zu oft vorbeischauen würden und dadurch alles kaputt machen würden.
Ja, das war in der Anfangsphase. Eine Pflegerin hat gesagt, Sie machen alles kaputt, Sie kommen zu oft. Das hat damit zu tun, dass ich eben die Bezugsperson für meinen Vater war. Mir hat er vertraut und neue Leute konnte er nicht mehr kennenlernen. Er konnte das Pflegepersonal nicht mehr kennenlernen. Das blieben Fremde und ihnen hat er eben nicht so vertraut. Und wenn die was gesagt haben, was er machen sollte, hat er mich fragend angeschaut. Und ich habe verstanden, was sie meinte. Das war eine Pflegerin, die sich sehr um ihn gekümmert hat, die ihn auch mochte. Und als sie das gesagt hat, da war ich sehr verunsichert, da bin ich erst mal ein Wochenende verreist. In unser Familienhaus, um dort meinen Bruder zu treffen. Wir haben uns dort getroffen, seinen Geburtstag gefeiert. Und dann dachte ich, jetzt sollen sie mal sehen, wie sie alleine zurechtkommen. Und ich habe dann das Wochenende darüber nachgedacht. Diesen Prozess beschreibe ich auch, wie ich in dieser Zeit dann in dem Haus Zettel, Notizen meines Vaters gefunden habe. Und auch gesehen habe, wie er ebenso wie ich durch Schreiben die Situation bewältigen wollte. Und am Ende meiner Überlegungen stand dann, nein, ich will nicht, dass wir die Verbindung verlieren. Denn wenn er mich nicht mehr kennt, dann ist er ganz alleine in seiner Welt und mit seinen Ängsten. Und dann habe ich den Impuls verspürt, plötzlich wieder aufzubrechen, nach Berlin zurückzukommen. Und da stand dann dieselbe Pflegerin wieder auf dem Flur, die offenbar auch darüber nachgedacht hatte. Und hat mir gesagt, natürlich können Sie Ihren Vater besuchen, so oft Sie wollen. Das ist doch Ihr Vater. Und sie hat noch dazu gefügt, er erinnert mich so an meinen Vater, der lebt nicht mehr.
Sie haben es angesprochen, Sie haben eben dann an diesem Wochenende, als Ihr Vater schon im Pflegeheim lebte, noch einmal den Geburtstag Ihres Bruders mit seiner Frau in Ihrem Elternhaus gefeiert. Allerdings, klar, ohne Ihren Vater. Warum haben Sie das gemacht und wie war das für Sie? Dann auch nochmal zurückzukehren in dieses Haus.
Da gab es verschiedene Gründe. Das eine war, wie gesagt, dass mir kurz vorher gesagt wurde, sie kommen zu oft. Dann dachte ich, gut, dann verreise ich mal für 3 Tage. Das war ja jetzt auch nicht so lange, aber so lange war ich bis dahin noch nicht weg gewesen, seit mein Vater da wohnte. Und zum anderen, ja, wir wollten auch mal nach dem Haus schauen, das seitdem leer stand. Und vielleicht haben wir alle auch ein bisschen Abstand gebraucht und es war seltsam, dann in dem leerstehenden Familienhaus ohne den Vater an dem Frühstückstisch zu sitzen, wo er sonst saß. Ich habe auch die Lücken an den Wänden gesehen, wo wir ein paar Bilder abgenommen hatten, die wir mitgenommen hatten in sein Zimmer. Ich habe seine Notizen gefunden, auf denen er sein Leben organisiert hat. Das ganze Haus lag voll Zettel, wo er alles aufgeschrieben hat. Und zwar sowohl wichtige Dinge wie Termine, als auch scheinbar unwichtige Alltagsbruchstücke, also Namen von Moderatoren, die er im Fernsehen gesehen hatte, Wörter, die er im Radio gehört hatte oder in der Zeitung gelesen. Und ich habe mich gefragt, warum hat er das aufgeschrieben? Und bin dann zu dem Schluss gekommen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Die gemeinsame Erinnerung schützt vor dem Alleinsein. Und deshalb wollte ich dann schnell wieder zu ihm zurück, dass wir auch den Anschluss nicht verlieren, dass er nicht alleine ist in seiner Welt.
Die Erinnerung an Sie eben nicht vergisst. Sie schreiben in Ihrem Buch über diese Feier in Ihrem Elternhaus, Ihr Vater war nicht da und doch irgendwie da, auf eine körperliche, mit Händen greifbare Weise anwesend, eben durch diese Zettel, die Sie überall gefunden haben.
Ja, das waren die Zettel und das ist was, was ich auch im Nachhinein dann mir erst aufgefallen ist. Ich habe eben diesen Prozess bewältigt, indem ich geschrieben habe, indem ich den Text geschrieben habe für mein Buch. Und offenbar hat mein Vater auch durch Schreiben das bewältigt, und zwar zeitgleich. Ich habe schon gesagt, unsere Mutter ist 20 Jahre zuvor bei einem Autounfall plötzlich verunglückt. Das ist was, wo ich erst jetzt, 20 Jahre später, langsam anfange, das zu verarbeiten und mich langsam jetzt damit befasse, während die Geschichte mit meinem Vater, da habe ich mich dazu entschlossen, die zu verarbeiten, schreibend als Schriftsteller, während sie passiert. Ich habe auch meinen Vater gefragt, kann ich das Buch über dich schreiben? Und er hat gesagt, ja. Das interessiert bestimmt Leute, hat er gesagt. Und dann hat er überlegt und hat gesagt, es darf aber nicht zu persönlich sein, sonst interessiert es die Leute wieder nicht mehr. Also blieb ich mit der Verantwortung, was ist persönlich, was ist zu persönlich. Und das Buch ist sehr persönlich geworden. Es sind sehr viele persönliche Erlebnisse, Schilderungen drin. Aber ich habe zum Maßstab genommen, das, was er gesagt hat, zu persönlich ist, wenn es so ausgefallen ist, dass andere damit nichts anfangen können. Und selbst Erlebnisse, bei denen man denkt, sowas passiert wirklich nur mir, habe ich gemerkt, als ich ein bisschen recherchiert habe, das sind ganz typische Dinge, die jeden Tag Tausenden von Menschen passieren, sodass sie am Ende nicht so persönlich waren in meinen Augen, dass sie für andere nicht interessant sind. Und so habe ich mir dann erlaubt, die Maßgabe des Vaters auszulegen. Also selbst die Geschichte jetzt mit den Zetteln im Haus und was man da noch gefunden hat, habe ich schon jetzt viele Rückmeldungen von Menschen, die sagen, ja, genau so ist das bei uns auch in dem Haus. Wie ich überhaupt, das ist sehr, sehr, sehr schön. Das Buch ist jetzt erst seit knapp 2 Wochen überhaupt erschienen. Und mir schreiben Menschen, manche haben mich sogar angerufen und haben gesagt, ich habe den Eindruck, sie erzählen meine Geschichte. Und wenn man das hört als Schriftsteller bei einer so persönlichen Schilderung, dass jemand, der es liest, denkt, sie erzählen meine Geschichte, das ist ein magischer Moment. Da muss ich dann auch erstmal schlucken. Und das zeigt, welche universellen Wahrheiten doch in einer so sehr persönlichen Geschichte stecken können.
Sie haben sich in Ihrem Buch auch sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie wir die Zeit, die uns bleibt, sinnvoll nutzen können. Was haben Sie für Antworten gefunden und woher kam Ihr Interesse gerade an dieser Frage?
Ich habe mich gefragt, kann ich diesen Text schreiben, solange mein Vater noch lebt? Andere warten ja, bis ein Mensch, der in der Erzählung vorkommt, in der Erzählung ist es dann eine Figur, bis die nicht mehr lebt und schreiben es dann nach dem Tod. Und ich habe mich bewusst für was anderes entschieden, eben während mein Vater noch lebt. Weil ich dachte, das Schreiben bringt vielleicht Erkenntnisse auch zutage, die meinem Vater nutzen können, die mir in der Beziehung zu meinem Vater nutzen können. Und er hat nur etwas davon, wenn er noch lebt. Wenn ich erst nach seinem Tod mich mit der Erinnerung an ihn beschäftige, dann hätte er nichts mehr davon, dann stünde ich mit Übergepäck an seinem Grab. So habe ich quasi das Schreiben als Beziehungsarbeit unter Lebenden empfunden. Und ich glaube, das ist was, wie wir die Zeit nutzen können, die uns bleibt, als Beziehungsarbeit unter Lebenden, statt wenn die Person gestorben ist, und das nachträglich zu verarbeiten.
Und hat es Ihnen auch geholfen, wenn es mal wieder schwierig war oder besonders anstrengend auch der Besuch bei dem Vater, dann das nächste Mal anders da wieder mit umzugehen oder anders nochmal hinzugehen?
Ja, genau, dafür hat es mir geholfen. Also am Anfang war ich ja ganz unsicher, was überhaupt passiert. Und besonders in der Anfangsphase habe ich auch oft ungehalten und ungeduldig reagiert. Dass ich gesagt habe, jetzt reiß dich mal zusammen, das kann doch nicht sein, dass das nicht geht. Also ich beschreibe auch eine Szene, in der wir fast überfahren worden wären. Wir waren spazieren an einem wunderschönen Tag und wir standen an einer befahrenen Kreuzung und mein Vater wollte einfach drüber gehen, obwohl die Ampel rot war und wir wären fast beide überfahren worden. Da habe ich ihn zurückgerissen und ihn angeschrien. Aber das Schreiben und die Beschäftigung damit, die hat mir schon nach und nach geholfen, mehr Geduld zu zeigen und zu sagen, so ist es halt. Er macht es nicht mit Absicht und wir müssen damit irgendwie umgehen. Und nach habe ich es eben auch geschafft, mich von diesen Bildern der Vergangenheit zu lösen und zu sagen, wir sind jetzt in einer neuen Welt, in einer neuen Wirklichkeit und es gelten andere Regeln. Wir haben aber nur die und es bringt nichts, an der Vergangenheit zu kleben.
Und auch die Frage oder immer die Frage, wann wird die nächste Gelegenheit zur letzten?
Diese Frage hat mich auch sehr begleitet. Ich habe ja schon einmal erlebt, als meine Mutter damals ganz plötzlich von einer Sekunde auf die nächste gestorben ist. Sie war erst 66 und war kerngesund. Keiner hat damit gerechnet. Da wurden die letzten Male erst im Rückblick zu letzten Malen, das letzte Telefonat mit ihr, die letzte Umarmung, das letzte Gespräch. Und ich habe es auch kurz davor schon erlebt. Ich habe in New York studiert, einen Teil meines Studiums, und zwar während der Angriffe des 11. September. Da gab es da oben im World Trade Center eine wunderschöne Bar, in der jede Woche eine Studentenparty stattgefunden hat. Und wir wollten jede Woche hin und haben es aber aufgeschoben und haben immer lachend gesagt, nächste Woche wird das auch noch stehen. Mhm. In dieser einen Woche wollten wir wirklich hin. Und morgens gegen 9 Uhr ist das ganze Gebäude zusammengestürzt. Und viele Menschen in New York, die eben noch da waren, waren ganz plötzlich nicht mehr da. Auch viele Orte waren ganz plötzlich nicht mehr da. Diese beiden Erlebnisse haben mir gezeigt, wie letzte Male sich anschleichen und wie schnell das vorbei sein kann. Sodass es mich hier ganz besonders beschäftigt hat. Wie lasse ich den Vater zurück in einer Situation mit einer Stimmung, an die ich mich will erinnern müssen. Was, wenn es das letzte Mal war, weil er morgen tot ist oder weil er mich nicht mehr erkennt? Und das hat mich oftmals Nächte wach liegen lassen. Oder wenn ich mal die Geduld verloren habe, dann bin ich noch eine Stunde geblieben und wir haben noch ein Stück Kuchen gegessen. Und die Lösung, die ich dafür dann gefunden habe, war zu sagen, es geht nicht ohne Konflikte im Leben. Und man kann nicht jeden Moment so haben, dass, wenn es der letzte wäre, dass das perfekt ist und man mit dem Tatort, wie man ihn zurücklässt, quasi zufrieden ist. Aber wenn man grundsätzlich mit einer Person Zeit verbringt und es ein Auf und Ab ist, dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, wo das am Ende ja mehr oder weniger zufällig stehen bleibt.
Ihr Vater ist dann plötzlich verstorben. Wie schwer war es für Sie, ihn dann loszulassen, nachdem Sie, so wie ich das verstehe, sich zwischendrin ja auch immer ein Stück weit schon von ihm verabschiedet haben oder von dem, was er war dann?
Obwohl mein Vater krank war, kam dann die Sterbephase plötzlich. Er hat eine Lungenentzündung entwickelt und kam plötzlich in die Notaufnahme. Und die Dinge haben sich immer weiter zugespitzt. Und ich hatte eine Patientenverfügung, in der stand, dass er nicht möchte, dass er dann durch künstliche Mittel am Leben gehalten wird, sowas wie eine künstliche Ernährung zum Beispiel. Es ist mir erstaunlich schwer gefallen, diese Patientenverfügung zu nutzen, weil es dann doch sehr plötzlich ging. Wenige Tage vorher war Weihnachten gewesen, da haben wir noch einen langen Spaziergang gemacht. Mein Vater hat Gans gegessen, einen Schluck Rotwein getrunken, hatte einen schönen Tag, war sehr zufrieden. Und jetzt plötzlich sollte ich das alles loslassen. Dieser Prozess hat auch gedauert und die Menschen im Krankenhaus, die Ärzte und auch Seelsorger, auch jemand vom Hospizdienst, waren sehr feinfühlig und haben mir geholfen und mich so sanft dahin gedrückt, dass ich diese Patientenverfügung dann auf den Tisch lege und offen mache. Ich habe dann erfahren, dass das so außergewöhnlich nicht ist. Es ist so, dass die Lungenentzündung eine der häufigsten Todesursachen bei der Demenz ist, weil die Menschen vergessen, wie man schluckt. Mhm. Das Schlucken ist ein so komplexer Vorgang, dass es irgendwann nicht mehr geht und dadurch fallen Nahrungsreste in die Lunge und sie entzündet sich.
Also das Loslassen war alles andere als leicht, obwohl es so ein langer Weg auch war und ein schwieriger Weg, den Sie davor gemeinsam gehen mussten.
Das Loslassen war sehr schwer, weil er kurz vorher noch vergleichsweise, so war ich da dann bereit zu sagen, in vergleichsweise guter Verfassung war. Er konnte noch laufen, sprechen, essen, trinken. Und man fragt sich immer oder hat die Hoffnung, jetzt ist er halt ein paar Tage im Krankenhaus, wird behandelt, wieder aufgepäppelt und dann geht das nochmal so. Mein Vater war auch nicht lebensmüde. Wenn er gemerkt hat oder gehört hat, dass er Probleme mit dem Herzen hat, dann wollte er ins Krankenhaus und behandelt werden. Er wollte nicht sterben. Obwohl er oft gesagt hat, ich könnte mich umbringen, weil er irgendein Problem im Kopf hatte, was er lösen musste in seiner imaginären Welt. Aber wirklich körperlich sterben wollte er nicht. Und das hat es schon schwer gemacht, weil ich gesehen habe, dass er auch noch am Leben und an den schönen Momenten, die er noch hatte, gehangen hat.
Sie hatten sich auch nie gewünscht für ihn, dass er sterben darf, wenn es vielleicht mal schwer war oder er noch mehr Dinge nicht konnte, die er zuvor konnte?
Es gab verschiedene Phasen. Es gab die Phase, in der ich mich gefragt habe, ob ich mir wünschen darf, dass er stirbt, weil ich gesehen habe, wie es sich rapide sein Zustand verschlechtert hat und er einfach kein selbstständiges Leben mehr führen konnte. Und später dann gab es die Phase, in der ich mich gefragt habe, ob ich mir wünschen darf, dass er noch lebt, obwohl es ihm nicht so gut ging. Und ich habe damals zu einem Freund gesagt, ich möchte nicht, dass er jetzt schon stirbt. Und dann hat der Freund gesagt, das ist egoistisch, du musst ihn gehen lassen. Und jemand vom Hospizdienst in dem Krankenhaus, als ich ihm geschildert habe, aber vor wenigen Tagen, da war noch alles in Ordnung und jetzt soll es vorbei sein, dann hat er gesagt, das können Sie auch anders sehen. Es ist schön, dass er das bis kurz vorher alles konnte und er wäre gesegnet, wenn er jetzt den Moment ergreifen würde, zu gehen.
War das auch etwas, was Ihnen zum Beispiel Trost gespendet hat und Ihnen ja auch Trost gegeben hat?
Ja, dieses Gespräch hat mich plötzlich verwandelt, nach Hause gehen lassen an dem Abend und ich habe gemerkt, wie sich in mir was bewegt, was so den Weg weist mit der Vergangenheit und diesen Bildern aus den letzten Tagen oder auch aus den letzten Jahren umzugehen. So ein Gefühl, die Vergangenheit zuzulassen, anzunehmen, aber an ihr auch nicht zu kleben und sie weiter verwandeln zu können in das, was jetzt kommt. Und sie trotzdem zu bewahren, auch wenn sie jetzt langsam dann beendet wird.
Wenn Sie zurückblicken, würden Sie etwas anders machen?
Ja, ich würde am Anfang etwas sensibler auf die ersten Zeichen reagieren. Aber woher soll man die kennen, wenn man diese Geschichte nicht schon mal erlebt hat? Auch das war ein Grund für mich, sie aufzuschreiben. Und zweitens, ich wäre gerade auch in der Anfangsphase, würde ich zumindest versuchen, noch mehr Geduld aufzubringen für die Dinge, die man scheinbar gar nicht verstehen kann. Aber auch da noch viel früher zu merken, es ist so und das lässt sich alles erklären und nicht böse zu werden und zu sagen, das kann doch nicht wahr sein, alles, dass du das jetzt nicht kannst. Denn man kann sich die Dinge nicht vorstellen, wenn man nicht irgendwie verstanden hat, dass es das wirklich so gibt.
Haben Sie Ihren Vater durch diese intensive Zeit und die viele Zeit, die Sie so eng miteinander verbracht haben, noch mal anders kennengelernt?
Nicht grundlegend anders. Mein Vater war selbst ein sehr fürsorglicher Mensch. Es hat sich zum Beispiel auch das Eltern-Kind-Verhältnis nie so wirklich umgedreht, wie das oft so gesagt wird. Mhm. Also mein Vater, wenn ich kam, wollte mir immer einen Schlafplatz anbieten, weil er dachte, er wäre noch zu Hause und ich würde vielleicht bei ihm übernachten. Er hat dann gesucht und es stand nur ein Bett im Zimmer. Und er hat gesagt, weißt du was, wir nehmen eine Schere und schneiden alles durch, das Bett, den Tisch, den Stuhl, dann reicht es für uns beide. Das war unheimlich berührend, diese Fürsorge. Oder wenn ich im Winter kam, hat er gesagt, hast du kalte Hände, komm, gib sie mir, ich wärme sie dir mit meinen Händen. So kannte ich ihn. Was ich mir neu erschlossen habe, war die Vergangenheit meines Vaters, sein eigenes Leben vor meiner Geburt. Mein Vater hat nie viel erzählt über sein Leben. Und das war dann auch erst so, als er gestorben war und der Pfarrer fragte, was kann ich in der Beerdigungsansprache sagen, dass ich gemerkt habe, ich weiß auch gar nicht so viel über meinen Vater. Er hat vor allem erzählt über einige wenige Jahre seines Lebens, als er Wehrdienst gemacht hat und studiert hat. Das war so für ihn eine Zeit der Freiheit, des Abenteuers, der Kameradschaft, der Reisen. Und da habe ich mich näher mit beschäftigt und mir ist nochmal bewusst geworden, dass sein eigener Vater, mein Opa, ein Spätheimkehrer aus dem Krieg war. Er kam erst, als mein Vater schon 10 Jahre alt war und hat nie richtig den Anschluss an die Familie gefunden. War schweigsam, es wurde nicht viel über diese Themen gesprochen. Und dann ist mir aufgefallen, dass das eben meinen Vater offenbar auch beeinflusst hat. Er hat auch nicht sehr viel über diese Themen gesprochen. Und das habe ich, also diese Einsichten kamen mir auch schon noch in der letzten Lebensphase. Das habe ich versucht, mit ihm aufzuarbeiten. Auch der Tod meiner Mutter, auch darüber hat mein Vater nie viel gesprochen. Auch da habe ich erst Aufzeichnungen dann später in seinem Haus gefunden, die ich auch beschreibe, die mir gezeigt haben, wie sehr ihn das doch beschäftigt hat und wie er sich auch einsam gefühlt hat, obwohl er das nie so gesagt hat. Und das habe ich versucht, in der letzten Zeit noch mit ihm aufzuarbeiten. Er war dann etwas zugänglicher, wenn wir Fotos angeschaut haben, alte, und dann konnte man plötzlich etwas mit ihm darüber sprechen, was man früher nicht gekonnt hat.
Sie haben den Unfalltod Ihrer Mutter ein paar Mal angesprochen. Sie ist frontal mit einem LKW zusammengestoßen.
Ja, meine Mutter war auf dem Weg, um für mich ein Weihnachtsgeschenk zu besorgen und kam nicht zurück. Sie ist auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem LKW zusammengestoßen und von da an waren wir plötzlich alleine. Und es wurde über diesen Unfall nur in technischer Hinsicht gesprochen, was könnte die Ursache gewesen sein, war das Auto defekt, war es ein gesundheitliches Problem. Bis heute weiß man es nicht ganz genau. Die Vermutung ist, dass sie einen Schwächeanfall hatte. Viel mehr haben wir darüber nicht gesprochen. Es musste dann jeder in der Familie damit selbst zurechtkommen. Und erst jetzt, viele Jahre später, habe ich gemerkt, wie uns das alle noch beschäftigt und auch unseren Vater bis zum Tod beschäftigt hat, auch wenn er darüber nicht mehr gesprochen hat.
Dann für Sie alle ein schönes Gefühl, dass Sie gemeinsam da noch drüber sprechen konnten.
Ja, ich habe zumindest gemerkt, dass er hat das Foto meiner Mutter oft in der Hand gehabt und durchs Zimmer getragen und hat mich gefragt, weißt du, wer das ist? Er wollte aber keine Antwort haben. Er wollte wohl nur so eine Bestätigung, dass ich auch weiß, wer das ist, und hat dann gesagt, das ist wichtig, das will ich unbedingt behalten, das Foto. Das waren so die Dinge, die er gezeigt hat, wie ihn das beschäftigt, auch wenn er selbst sonst darüber nicht mehr gesprochen hat. Das ist manchmal erstaunlich, wie in der letzten Phase einer Demenz der Ehepartner scheinbar wie ausradiert ist aus den Erzählungen und den Erinnerungen. Aber solche Begebenheiten haben mir gezeigt, dass das eben tief drin doch nicht der Fall ist.
Sie selbst haben keine Kinder. Machen Sie sich manchmal auch Gedanken, wer sich einmal um Sie kümmert, wenn Sie alt sind und nicht mehr können?
Mein Vater hat einmal zu mir in erstaunlicher Offenheit gesagt, das ist doch normal, dass die Kinder sich um die Eltern kümmern. Und dann habe ich ihn gefragt, wer soll sich denn mal um mich kümmern? Ich habe keine Kinder. Und da hat er mich ganz erstaunt angeschaut, weil er da offenbar auch keine Antwort wusste. Ja, ich mache mir darüber Gedanken. Ich glaube aber nicht, dass es letztlich davon abhängt, ob man Kinder hat oder nicht. Es gibt auch Kinder, zu denen besteht nicht so ein Kontakt. Also das hat man mir auch in dem Pflegeheim gesagt. Es gibt Leute, die haben 5 Kinder und keiner kommt. Manchmal können sie es nicht, manchmal wohnen sie weit weg oder sie wollen es nicht oder man hatte kein gutes Verhältnis. Ich glaube, wichtig ist, dass wir einen Menschen finden, den es interessiert, wie es mir geht. Der mit mir mitleidet, wenn ich leide. Der also nicht nur sagt, ja, ich komme dich einmal die Woche besuchen, sondern der ernsthaft sich fragt, wie geht es dir, und merkt, wenn es mir schlecht geht, warum auch immer, wenn ich Schmerzen habe, weil ich schlecht liege im Bett oder weil mir sonst was fehlt, das ist was ganz anderes, als nur zu sagen, ich komme einmal die Woche und statte so einen Besuch ab und das war's. Wenn wir diesen einen Menschen finden, der sich fragt, wie es mir geht und mit mir mitleidet, das ist, glaube ich, unsere Altersvorsorge, und ob dieser Mensch ein Kind ist, eine Partnerin, ein Nachbar oder irgendein entfernter Bekannter, das ist letztlich nicht so wichtig.
Vielen Dank, Herr Kitz, für das Gespräch und ja, vielen Dank für dieses wirklich schöne und berührende Buch, was ganz sicher vielen Menschen Trost und auch Hoffnung gibt, die eben gerade genau in dieser selben Situation sind, dass ihre Eltern alt werden und Hilfe brauchen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.